Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast zum Thema Perimenopause heute. Viele Frauen fühlen sich plötzlich anders. Schlechter Schlaf, mehr Bauchfett, Hitzewallung, Stimmungsschwankungen und denken, was läuft da eigentlich falsch? Muss ich zum Arzt? Muss ich das abklären? Ist das was Ernsthafteres? Oder viele Frauen lassen sich so gar nicht beeindrucken und denken, ja, das gehört halt dazu, ich unternehme jetzt gar nichts und ich ignoriere das. Dabei beginnt oft was ganz Natürliches, nämlich eben die Perimenopause. Und darüber spreche ich heute mit Sabrina Nieland. Herzlich willkommen, Sabrina. Magst du dich direkt vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Sabrina Nieland. Ich arbeite als Therapeutin für Frauengesundheit in Hamburg, bin hier im Norden unterwegs, habe hier eine kleine Praxis in Hamburg, wo ich Frauen betreue über die komplette Phase Schwangerschaft, Rückbildung bis hinein in diese Hormonumstellung der Perimenopause, über die wir sprechen wollen. Das heißt, ich habe viele Frauen, die eben wiederkommen, so in den 40ern, mit zum Beispiel Problemen am Beckenboden, aber eben auch mit Problemen in dieser Hormonumstellung. Das heißt, ich kenne die Frauen häufig schon aus ihren Schwangerschaften. Dann ging es ein paar Jahre gut und dann kommen sie halt in den 40ern wieder, weil sie merken, dass sich was verändert. Na, da habe ich mich die letzten Jahre drauf eingeschossen auf das Thema, weil ich eben selber, ich bin jetzt 45 und bin halt selber so seit Ende 30 sehr in diesem Thema drin. Also ich gehöre zu denen, bei denen das sehr früh losging. Heute wissen wir ja auch, dass das tatsächlich etwas ist, was schon Mitte, Ende 30 losgehen kann oder losgeht bei vielen. Viele merken das nicht, aber diese Hormonumstellung in die Perimenopause beginnt eben tatsächlich in der Regel Ende 30. Und mich hat das da symptomatisch sehr eingeholt. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst in das Thema und habe auch die letzten Jahre meine Fortbildung. Ich bin als Heilpraktikerin auch tätig, habe mich da sehr auf diese ganze Hormonumstellung fokussiert, auch was meine Weiterbildung angeht. Und bin ganz dankbar, dass ich da mit meinem eigenen Alter auch beruflich weiter mitgehen kann und die Frauen eben auch in dieser Lebensphase ein bisschen unterstützen und abholen darf. Genau.
Ja, und wir sind natürlich ganz dankbar. Gibt es Frauen wie dich, die sich da eben so reinfuchsen? Weil genau das ist es ja wirklich. Man muss sich die Informationen ja wirklich suchen. Sie werden einem nicht wie viele andere Infos so auf dem Silbertablett serviert. Und das ist ganz toll, dass es da zum Glück immer mehr Frauen auch gibt, die sagen, hey, jetzt nehme ich das selbst in die Hand und gehe auf Recherche und versuche mich weiter zu bilden. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Es gibt ja all diese Begriffe. Prämenopause, Perimenopause, Menopause, Wechseljahre, Postmenopause. Kannst du das einmal kurz erklären? Was ist was?
Ja, gerne. Ja, es gibt da sehr viel Verwirrung, gerade mit dem Begriff Menopause, weil wir halt im Englischen nicht so viele Begrifflichkeiten haben. Und in der Studienlage und wenn man sich englische Podcasts anhört und so, dann hörst du halt immer Menopause und da ist dieser gesamte Bereich oder diese gesamte Lebensphase wird im Englischen halt als Menopause bezeichnet. Und dementsprechend gibt es in Deutschland immer so ein bisschen Verwirrung mit dem Begriff Menopause. Also unter unserem Verständnis hier im deutschsprachigen Raum versteht man unter Menopause eigentlich einen einzigen Tag, ne? Und das ist der Tag der letzten Blutung. Und wann dieser Tag stattgefunden hat, weiß man eigentlich erst ungefähr ein Jahr danach. Also hier ist es so definiert, dass wenn du ein Jahr als Frau keine Periode mehr hattest, dass du dann eigentlich, ich betone das so, weil es in der Praxis doch häufig anders ist, eigentlich postmenopausal bist. Das heißt, du hattest dann vor einem Jahr deine Menopause, den Tag der letzten Blutung. Und dann kann man eben ganz grob sagen, vor der Menopause haben wir eben diese Phase der Perimenopause. Das ist so eine Phase von 8 bis 12 Jahren, sagt man ungefähr. Das heißt, es dauert sehr, sehr lange, was sehr schön ist. So erkläre ich das den Frauen immer, denn wir haben Zeit, uns damit zu beschäftigen. Wir müssen uns da nicht stressen. Das begleitet uns eine ganze Weile. Und die beginnt eben, wie eben schon gesagt, so ungefähr ab Ende 30, Anfang 40. Und dann sagt man eben, die meisten Frauen haben irgendwann zwischen Anfang und Mitte 50 ihre Menopause, ihre letzte Blutung. Und die Phase davor, vor der Perimenopause, bevor dieses Hormonchaos, wie man so schön sagt, beginnt der Perimenopause, das ist eigentlich die Prämenopause. Also wenn man es auf das Physiologische runterbricht, unsere ganze fertile, fruchtbare Phase, das heißt, wir kommen irgendwann in die Menstruation, ne, in die Pubertät, wir werden fruchtbar, wir haben Eisprünge als Frau, ne, da beginnt eigentlich die Prämenopause. Und dann passiert eben irgendwann das, was wir Perimenopause nennen. Wir werden so langsam Schritt für Schritt unfruchtbarer. Die Eierstöcke geben ihren Geist auf. Das ist die Perimenopause. Dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo die Eierstöcke nichts mehr machen, wo wir das letzte Mal unsere Periode haben. Das ist dann die Menopause. Und wenn wir ein Jahr keine Blutung mehr hatten, dann sind wir postmenopausal, also in der Postmenopause, in allem, was dann noch so in unserem Körper passiert. Es betrifft ja hauptsächlich die Eierstöcke, ne? Alle anderen Hormondrüsen arbeiten mehr oder weniger weiter. Wenn wir jetzt hier über diese Hormonumstellungsphasen sprechen, geht es hauptsächlich um die Funktion der Eierstöcke, ne? Und das ist ja das, was passiert. Die geben einfach Stück für Stück ihren Geist auf, wenn man so will. Hören wir nicht gerne. Habe ich ganz häufig in der Praxis das Thema, dass die Frauen sagen, oh, sag das doch nicht so. Immer sage, ja, aber am Ende, wenn man Klartext redet, dann ist es so, ne? Es geht darum, dass wir Stück für Stück unfruchtbar werden. Fieses Wort, aber am Ende ist es genau das, ne?
Ja. Ja, genau. Also wie du sagst, es ist ganz wichtig, dass wir genau wissen, was in dem Körper passiert, um einfach auch damit besser umgehen zu können. Du hast gerade gesagt, eben, dass die ersten Anzeichen können so mit Mitte bis Ende 30 beginnen. Hast du das Gefühl oder gibt's da irgendwelche Zahlen oder irgendwas dazu, ob das Einstiegsalter wirklich immer früher ist? Also ob man immer, also ob die Frauen immer jünger die ersten Anzeichen bekommen oder war das schon immer so?
Ich glaube nicht, dass wir da Zahlen zu haben. Also wir haben generell, muss man sagen, wenn man in die Evidenz guckt, in die Studienlage, wir haben ganz, ganz wenig Zahlen aus Deutschland, ne? Auch dieses Thema, wann hat die Frau ihre Menopause, ihre letzte Blutung, das sind alles Zahlen aus anderen Ländern, nenne ich es jetzt mal. In Deutschland gibt es ganz, ganz wenig Zahlen, aber grundsätzlich denke ich, wird es ähnlich sein. Und ich glaube auch nicht, dass wir Zahlen dazu haben, ob das Ganze früher stattfindet. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil wir ja in einer Zeit leben, wo unser Hormonsystem sehr stark belastet ist, ne, durch exogene Disruptoren zum Beispiel, also alles, was unser Hormonsystem an Noxen, an toxischen Sachen, an Giften, Umweltgiften und sowas belastet, das gab es ja früher alles nicht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es da tatsächlich auch zeitliche Verschiebungen gibt, aber Zahlen gibt es dazu nicht. Also der große Punkt ist, glaube ich, dass gerade ein Bewusstsein dafür entsteht in der Gesellschaft und das ist halt relativ neu, dass es so früh losgeht, ne, weil wir alle, ich weiß nicht, ob dir das auch neu war, also als ich das gelernt habe und an mir selber auch erlebt habe, war ich schon so ein bisschen erschrocken, dass ich dachte so, hä, Wechseljahre, das ist ja, also ich habe damit immer alte Frauen assoziiert, weißt du, alte graue Frauen am Rollator mit Buckel, ne, das waren für mich so die Wechseljahresfrauen und heute weiß ich, dass die natürlich schon wahrscheinlich 20, 30 Jahre Postmeno sind, die Frauen, die ich so im Kopf hatte und weiß eben, dass das eigentlich wir Frauen sind, ne, die noch voll im Leben stehen, voll im Berufsleben, die noch kleine Kinder haben häufig, ne, die eigentlich nochmal voll durchstarten wollen, also die Ende 30er, Anfang 40er Frauen, die in die Perimenopause gehen, in die Wechseljahre. Und das ist mit Sicherheit, auch wenn es da vielleicht ein paar Jahre Verschiebungen gibt, schon immer so gewesen, aber das ist halt gesellschaftlich noch komplett neu, ne? Also ich bin ja in dieser Bubble so drin, da denke ich immer, ja gut, das wissen jetzt alle, aber ich erlebe eben in Gesprächen nach außen, außerhalb von Social Media und von meiner beruflichen Tätigkeit doch jeden Tag, dass es eben noch nicht alle gehört haben. Ne? Also dieses so, was, ich bin doch eher erst Mitte 40, es sind doch noch nicht die Wechseljahre, das ist schon noch in den Köpfen sehr fest drin und das ist, glaube ich, das Neue. Ich glaube nicht, dass es wirklich 10 Jahre früher passiert als früher, ne? So würde ich es mal sagen. Aber ich kann das nicht validieren, also ich habe da jetzt keine Zahlen zu, ja.
Ja, das nehme ich aber eigentlich genauso wahr, dass das einfach dadurch, dass zum Glück mehr drüber gesprochen wird, dass auch mehr Frauen das so ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Trotzdem sehe ich auch immer wieder Frauen, die sagen, ja, ich habe das mit meiner Gynäkologin und meinem Gynäkologen angeschaut und da kommt ja ganz oft immer noch die Aussage, das kann ja gar nicht sein, sie sind ja noch viel zu jung, wenn die Frauen eben so Ende 30, Anfang 40 sind. Oder halt dieses Thema, ja, aber sie haben ja noch regelmäßig ihre Periode, da kann das ja auch noch nicht sein. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein.
Ja, das sind so die klassischen Totschlagargumente,
ja.
Ne?
Ja, genau. Genau, schauen wir uns doch nochmal kurz genauer an, was im Körper passiert. Was ist da hormonell? Du sagst, die Eierstöcke geben nach und nach ihren Geist auf, aber eben, was ist mit Östrogen? Was macht Progesteron? Was sind da für Schwankungen und warum sind die da?
Ja, also wenn wir die beiden nehmen, ne, die unsere Haupthormone, nenne ich sie jetzt mal in diesem ganzen Game, ne, dann haben wir eben das Progesteron und das Östrogen, die arbeiten eben als Gegenspieler in unserem Körper und wir fühlen uns am besten, also wenn wir von der Gefühlslage als Frau ausgehen, körperlich, mental, dann fühlen wir uns am besten, wenn diese beiden Hormone in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Und wenn ich als Frau vor der Perimenopause einen regelmäßigen Zyklus habe, ne, dann gibt es ein gleichmäßiges Auf und Ab, wie so eine Welle. Ne? Die gehen rauf, die gehen runter in unserem physiologischen Zyklus, ne, immer in einem ähnlichen Verhältnis, und dann fühlen wir uns auch ganz wohl. Und das, was dann halt passiert, irgendwann ist eben dieses Thema, der Eierstock schwächelt ein bisschen. Das heißt, wir haben nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung. Ne? Das ist eigentlich das große Thema, was passiert. Weil wir ja eben auch nur eine begrenzte Eizellreserve haben als Frau, und die braucht sich im Alter irgendwann auf. Ne? Heißt nicht, dass wir dann gar keine mehr haben, aber wir haben einfach immer weniger. Und das große Problem ist, wenn man das so nennen will, für ausreichend Progesteron brauchen wir einen Eisprung. Also der Körper kann bis auf eine Minimaldosis vielleicht aus den Nebennieren, kann der Progesteron nur herstellen, wenn wir aus dem Eierstock einen schönen Eisprung haben. Und das ist eigentlich so das, was als erstes passiert, ne? Das heißt, wir haben nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung, dann hast du trotzdem weiterhin eine Blutung, ne? Zu dem Thema, es können nicht die Wechseljahre sein, wenn man noch regelmäßig blutet, das ist totaler Quatsch. Also ich zum Beispiel, ich bin so gut wie durch, ne? Das kann man alles messen, und ich habe so gut wie gar keine Eisprünge mehr, ich habe aber immer noch regelmäßig eine Blutung, ne? Also ich bin das beste Beispiel dafür aktuell mit meinen 45. Aber was passiert? Also wir haben nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung, wir werden anovulatorisch, so nennt sich das. Und dann verschiebt sich dieses Verhältnis Östrogen zu Progesteron. Das heißt, wir haben nicht mehr diese gleichmäßigen Kurven. Und dann reagiert der Körper. Ja, also wir haben einen Taktgeber hier oben in unserem Gehirn, der merkt, da stimmt irgendwas nicht. Der versucht, die Eierstöcke anzufeuern. Und das führt dazu, dass der Eierstock dann so ein bisschen durchdreht. Und das ist dieses Hormonchaos der Perimenopause, von dem alle sprechen, diese Hormonachterbahn. Und das ist das, was uns dann so ein bisschen kirre macht, wenn wir da sensibel für sind. Es ist ja nicht so, dass jede Frau das so extrem merkt. Aber wenn man da ein bisschen sensibel aufgestellt ist, so wie ich offensichtlich, dann merkt man das doch sehr stark. Ne? Dann macht das Körperliche und Mentale, ne? Das ist eben auch relativ neu, dass es ganz, ganz viele mentale Symptome macht und eben nicht nur klassisch Hitzewallungen und ein bisschen Schlafstörungen. Also es gibt eben ganz, ganz viele Symptome, die der Körper dann zeigen kann, wenn er dieses Hormonchaos erlebt. Ne? Genau.
Und wäre es denn dann vielleicht auch gut, wenn man die Menopause irgendwo aufhalten könnte? Oder kann man das überhaupt?
Aktuell nicht. ich weiß auch nicht, also jetzt aus meinem, das geht ja so ein bisschen Richtung Longevity, ne? Ewiges Leben, ewige Fruchtbarkeit. Also ich weiß, dass es da Entwicklungen gibt. Also es gibt sicherlich Firmen, Medikamentenhersteller, die da dran sind, das ein bisschen nach hinten rauszuschieben, uns länger fruchtbar zu halten. Am Ende weiß ich nicht, ob das überhaupt so gewollt ist, ne, dass man das aufhält, das Ganze. Es ist ja ein physiologischer, natürlicher Prozess. Die Frage ist ja generell immer, inwieweit greifen wir da ein in das ganze Thema. Ich persönlich vertrete doch schon die Meinung, dass das ein natürlicher Prozess ist, dass wir altern. Und es ist nicht mein persönliches Ziel, unendlich zu leben und unendlich fruchtbar zu sein. Aber es ist eben doch mit einem sehr großen Leidensdruck begleitet häufig. Ne? Also es gibt Frauen, die wirklich berufsunfähig werden, Psychopharmaka brauchen, um durch diese Phase durchzukommen. Und wenn man da dieses Hormonchaos ein bisschen eindämmen kann, ohne dass wir das Grundthema aufhalten, so würde ich es vielleicht mal formulieren, dann ist das doch eine gute Sache. Und da haben wir heute ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Aber das Komplette, also ja, es gibt Bewegungen dahin. Ne? Ich lese da viel drüber, dass man schon versucht ist, uns länger fruchtbar zu halten, auf welchem Weg auch immer, aber da sind wir auf jeden Fall noch nicht. Also aktuell können wir es nicht aufhalten, so ist es. Wir können es halt nur so begleiten, dass wir da gut durchkommen und eben auch, ist ja auch Thema Longevity, nicht älter werden, aber gesünder älter werden, ne? Dass wir eben diese Perimenopause auch so gestalten, dass wir im Alter vielleicht mit weniger klassischen Alterserkrankungen wie Osteoporose zum Beispiel oder demenziellen Erkrankungen zu tun haben. Also das ist ein großer Trend, und den finde ich auch sehr sinnvoll, dass man da aktuell reinguckt, genau.
Ja, genau, das ist ja absolut wichtig, und wir gehen nachher noch drauf ein, was man überhaupt machen kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich würde jetzt gerne nochmal zum Thema Symptome kommen. Also ich habe dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich habe letztens nochmal so eine Liste mir angeschaut und dachte, ja okay, also theoretisch können alle Symptome was mit der Perimenopause zu tun haben. Die bekanntesten, hast du gerade schon gesagt, sind so Gewichtszunahme, Hitzewallungen und Schlafstörungen. Aber das sind ja eben längstens nicht die Hauptsymptome, sind einfach wahrscheinlich die bekanntesten. Kannst du was zu den Symptomen sagen? Was erlebst du so auch tagtäglich in deinem Arbeitsleben?
Ja, also Früher hat man eben ganz klassisch die Hitzewallung so im Kopf gehabt. Und es ist natürlich auch ein Symptom der Perimenopause. Allerdings kommt das erst sehr, sehr spät. Also man kann die Symptome so ein bisschen einteilen in Progesteronmangelsymptome, Östrogenmangelsymptome, Östrogendominanz ist auch ein großes Thema in der Perimenopause. Also man kann die so ein bisschen in Phasen einsortieren. Und die Hitzewallung, die klassische, ist eigentlich ein Symptom, was eher so Richtung Ende, Übergang, Menopause und häufig auch postmenopausal auftritt. Das, was die Frauen klassischerweise erleben, wenn sie in die Perimenopause rutschen so langsam, also sprich die Frauen, die ich begleiten darf, die so Ende 30, Anfang, Mitte 40 sind, so wie ich jetzt, da sind tatsächlich eher mentale Sachen dominant. Ne? Also sowas wie, ich habe auf einmal so ein Aggressionsthema, was ich gar nicht von mir kenne. Das hatte ich zum Beispiel persönlich auch. Ne? Also ich bin ein Mensch, der überhaupt nicht aggressiv ist normalerweise. Und ich hatte ganz, ganz massiv zu tun Anfang Perimenopause mit so Aggressionsproblemen. Siehst du mich? Kannst du mich noch hören?
Ja, sehe dich und ich höre.
Ah, okay. Ich dachte gerade. Ich dachte, ich wäre weg. Nein, okay. Also, ne? Also Aggression ist ein großes Thema. Depressive Verstimmung kann auch ein sehr großes Thema sein. Konzentrationsstörungen sind auf jeden Fall ein großes Thema. Ne, dass man auf einmal seinen Tagesablauf nicht mehr ganz geregelt kriegt, weil man Wortfindungsstörungen hat. Brain Fog ist ein Riesenthema. Ne? Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also so dieses Gefühl, ich habe so einen Schwamm im Kopf. Ich kann nicht mehr klar denken ab einer gewissen Uhrzeit. Gerne so gegen Nachmittag, dass man sich dann einfach gar nichts mehr konzentrieren kann, dass man Sachen vergisst auf einmal. Ja, aber dieses ganze Thema emotionale Stabilität, würde ich es mal nennen, ne? Erschöpfung ist auch ein ganz großes Thema. Also wir haben ganz, ganz viele Symptome auf mentaler Ebene, die häufig auftauchen. Ne? Und das ist eben ein großes Problem, weil diese ganzen Symptome eben häufig nicht der Hormonumstellung zugeordnet werden, sondern es wird dann eben häufig gesagt, naja, ne, sie haben ja auch kleine Kinder oder sie haben ja vielleicht gerade ein Haus gebaut, sie müssen vielleicht einfach mal ein bisschen Yoga machen, sie brauchen mal ein freies Wochenende, sie müssen mal durchschlafen. Und dann war's das. Und das war's dann eben häufig nicht. Ne? Schlafstörungen, das war mein erstes Symptom. Mittlerweile wissen wir, da gibt's auch Zahlen dazu, dass Schlafstörungen eben wirklich ganz vorne stehen, auch zu Beginn der Perimenopause auftauchen können. Und bei mir ist das ja noch gar nicht lange her. Also ich bin jetzt ja 45 und ich hatte eben so Ende 30, also wirklich so starke Schlafstörungen, dass ich teilweise arbeitsunfähig war. Ne? Und ich war da schon selbstständig. Also es hat wirklich mein privates Umfeld natürlich mich selber und auch meine berufliche Tätigkeit sehr stark belastet. Und damals bin ich von Arzt zu Arzt gerannt und niemand hat da irgendwie mit dem Zaunpfahl gewunken und gesagt, könnten vielleicht schon Hormonumstellungen sein. Da bin ich glücklicherweise selber drauf gekommen, weil ich ja einfach in diesem Kontext arbeite und irgendwann gedacht habe, ich gucke jetzt mal, ich mache mal einen Hormonstatus, ich initiiere das selber für mich. Und dann war es halt ganz klar, dass schon diese hormonellen Verschiebungen zu sehen waren bei mir. Aber das hast du halt als Normalfrau nicht, wenn du durch die Welt gehst. Und da tut sich, glaube ich, ganz viel. Also, dass Schlafstörungen so früh auftreten können, das ist mittlerweile im Bewusstsein drin. Da haben wir eben auch Studien zu. Aber das sind so diese ganzen mentalen Sachen, das sind häufig die Primärsymptome. Und dann kommt eben ganz klassisch Zykluschaos dazu. Ne? PMS, verstärkte Blutung, also so diese wirklich sehr, sehr massiven Blutungen, wo man wirklich gefühlt jeden Tag 10 Tampons braucht, wenn man 10 Tampons benutzt. Das ist ganz, ganz typisch für den Beginn der Perimenopause. Wieder schmerzhafte Blutungen, die man vielleicht gar nicht hatte vorher. Ne, und dann eben auch gerade wieder dieses zyklische Stimmungschaos Richtung Periode geht's mir richtig scheiße. Und wenn die Periode dann ja ausgeklungen ist, dann fühle ich mich mental auch wieder besser. Das kennen ja viele schon aus der Pubertät vielleicht. Und dann war das aber lange weg und kommt dann eben gerne wieder, ne, in der Perimenopause. Und die Zyklen verschieben sich. Und eben gerade Anfang, Mitte Perimenopause gerne in Richtung kürzer. Ja, das heißt, du hast dann das Gefühl, du hast andauernd deine Tage. Das ist eben auch so klassisch. Ja, und dann so Sachen wie Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, zyklusabhängig, Hitzewallung kann man auch schon mal haben aber die wenigsten so Anfang, Mitte 40. Das kommt eben, wie gesagt, erst viel, viel später. Und dann haben wir noch so einen ganzen Rattenschwanz an, die Haare werden dünner, Haarausfall, die Haut verändert sich, Melasmen, so braune Flecken auf einmal im Gesicht. Also Augen, Trockenheitsthemen, ne? Vulvovaginale Trockenheit. Scheidentrockenheit dürfen wir ja nicht mehr sagen, aber für die, die es nicht kennen, den Begriff, ja, also der vaginale Bereich verändert sich, der Beckenboden schwächelt gerne, ne, es tropft mal wieder, Belastungsinkontinenz. Ja, also es gibt einen riesen Blumenstrauß an Symptomen, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht, weil man eben nicht sagen kann, ah, Katalog auf das und das Symptom, es ist die Hormonumstellung. So einfach ist es leider nicht, ne? Also man braucht dann wirklich jemanden, der das ein bisschen einsortieren kann und einen da auch unterstützen möchte und einen da nicht abwiegelt mit, ach, Sie sind ja eigentlich noch viel zu jung für das Thema.
Ja, genau. Du hast gerade eben auch von den Frauen gesprochen, die noch kleine Kinder haben. Kann man denn direkt aus der Stillzeit in die Perimenopause rutschen? Also, oder ja, fühlt sich das Abstillen vielleicht sogar hormonell auch ähnlich an, dass man das auch verwechseln kann?
Ja, also Abstillen generell ist ja häufig mit so ein bisschen Hormonchaos verbunden. Und dann ist ja aber der normale Verlauf, also so schildern die Frauen das auch, die mehrere Kinder haben in meiner Betreuung, dass sie sagten, das hat sich dann wieder eingependelt, ne? Ich hatte dann am Anfang vielleicht auch mal so ein bisschen Zykluschaos beim Abstillen, unterm Abstillen, kurz danach. Und nach 3-4 Monaten war das wieder normal. Und bei Frauen, die so, ne, spätgebärend sind, wie man so schön sagt, so Ende 30 eben oder Anfang 40 ja auch noch Kinder bekommen heute, ist es eben häufig so, dass sie eben aus diesem Chaos des Abstillens nicht mehr rauskommen und sich dann wundern und denken, warum ist das diesmal anders? Und dann ist es eben häufig wirklich so, dass man vom Stillen, du kannst ja auch noch schwanger werden in der Perimenopause, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also ich habe Frauen, die sind schon voll im Hormonchaos bei mir in der Betreuung und werden dann nochmal schwanger und kriegen eben auch ja teilweise noch mit Anfang, Mitte 40 nochmal ein Kind. Also es geht ja alles, ne? Aber du, ja, kommst dann halt nie wieder zurück in so einen physiologischen Zyklus, wie du ihn aus den 30ern vielleicht noch kennst, ne? Weil du dann eben, ne, aus dem Stillen raus wieder in diese perimenopausale Umstellung rutscht. Das kann sehr gut sein, ja. Und habe ich viele Frauen, ne? Das ist vielleicht ja auch so ein bisschen Zeichen unserer Zeit, ne? Dass wir spätgebärender sind heute als früher. Also das ist ja definitiv so, dass viele einfach mit Mitte, Ende 30 erst in die Familienplanung gehen heute. Das heißt, dieses Thema, ich rutsche von dem einen Hormonchaos ins nächste, das ist sicherlich was, kann ich jetzt auch nicht mit Zahlen validieren, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Thema ist, was wächst, ne? Weil es einfach der Zeit geschuldet ist, in der wir leben heute, ja.
Ja, absolut. Und eben die vielen Mythen, die auch ums Schwangerwerden noch kursieren, dass man eben in der Stillzeit nicht schwanger werden kann oder dann eben in der Perimenopause. Also da muss man schon
aufpassen. Oh doch, 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 das geht, das geht.
Genau.
Muss man aufpassen. Also wie gesagt, kann ich auch bei mir jetzt wieder sagen, ich bin ja relativ häufig, ich bin bei einer Endokrinologin in Behandlung, also bei einer Hormonärztin. Ich bin mittlerweile auch im Hormonersatz, deswegen ich werde da relativ sehr häufig gescreent. Und die sagt jedes Mal, ne, Kinderplanung ist doch abgeschlossen, dann lachen wir. Und dann sagt sie auch immer, ne, schon seit Jahren sagt sie dann zu mir, ja, das würde wahrscheinlich bei dir auch nicht mehr klappen, wo ich dann immer sage, ja, weiß ich. Und dann kommt aber jedes Mal der Spruch, aber verhüten, weißt du auch, müsst ihr noch, ne? Ich immer sage, ja, weiß ich, weil es kann halt immer mal sein, dass da doch nochmal ein Ei rumschwirrt, was springt. Und dann kannst du eben auch, muss ich ja jetzt aufpassen, was ich sage, aber kannst du eben, wenn du Pech hast, in Anführungsstrichen, auch wirklich nochmal schwanger werden, obwohl du schon fast mit 2 Füßen durch bist durch die Wechseljahre. Das geht, ja, muss man aufpassen.
Ja, okay. Ja, das ist wichtig. Du hast gerade gesagt, du hast dann das selber in die Hand genommen und hast auch einen Hormonstatus gemacht. Macht das Sinn? Ein Hormonstatus ist ja eine Momentaufnahme. Das kann ja, salopp gesagt, 2 Stunden später schon ganz anders aussehen.
Ganz genau. Das ist vollkommen richtig. Na, wir haben eben dieses Auf und Ab, dieses Ständige in der Perimenopause. Das heißt, wenn du wenn du an 2-3 Tagen misst, ne, im Zyklus, dann können die Hormonwerte komplett unterschiedlich aussehen. Und das stimmt auch. Und deswegen ist es auch in der Leitlinie, also die Ärzte halten sich ja an die vorgegebene Leitlinie, ne, wo drin steht, wann machen wir was. Und in der Leitlinie für die Perimenopause steht auch tatsächlich drin, dass so ein Hormonstatus nicht notwendig ist und auch gar nicht unbedingt Sinn macht. Und um das Thema zu bestimmen, würde ich mal sagen, ist das auch vollkommen richtig. Na, also es gibt ja immer diesen Spruch, den ich auch eigentlich sehr schön finde, wenn du in die Pubertät gehst, ja, dann zeigen es uns ja die Symptome. Da machst du ja auch keinen Hormonstatus, ne, um zu gucken, ob du auf einmal ovulatorisch wirst und Eisprünge hast. Da weißt du einfach, die Zeit passt, das Alter passt, ich habe die Symptome, also wird es die Pubertät sein. Und genauso kann man es eigentlich mit der Perimenopause auch sehen. Aber ich arbeite ja nun therapeutisch mit Frauen. Ja, das heißt, wir drehen an ein paar Schrauben, egal ob das jetzt Hormonersatz ist, Ernährung, Bewegung, Nährstofftherapie, Phytotherapie, es gibt da ja 1000 Möglichkeiten. Und ich möchte ja wissen, ob sich was tut, ja, auf körperlicher Ebene. Ich merke das natürlich auch an den Symptomen oder die Frauen merken das an den Symptomen, aber ich bin schon immer Freund von Messen, machen, messen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt da irgendwie reingehen und was tun, dann will ich auch wissen, ob sich was verändert. Und dann brauche ich ja irgendwie auch eine Ausgangsbasis. Ne? Das heißt, ich muss ja einmal gesehen haben, wo kommt die Frau her, wie sah das alles aus. ne, tut sich was, in welche Richtung verändert sich was, ne, weil es davon ja auch abhängt, wie viel Dosierung gebe ich der Frau mit. Also wenn ich therapeutisch arbeite, habe ich schon gerne irgendwann mal einen Wert, ne? Auch wenn der wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, nicht immer hundertprozentig zuverlässig ist, weil der stündlich sich ändern kann, ne? Aber auch wenn man dann eben so früh dran ist, so wie ich damals, so Ende 30, es können ja auch mal andere Sachen sein, ne? Also rein medizinisch, es könnte auch an der Schilddrüse liegen zum Beispiel, ne? Dass wir da eine Schilddrüsenproblematik haben. Es könnte was mit den Nebennieren zu tun haben. Es kann auch wirklich mal eine Krankheit sein. Die Perimenopause ist ja keine Krankheit. Ja, also mal so ein paar Blutwerte bestimmen und auch mal gucken, wie geht's der Leber, wie geht's den Nieren, wie geht's der Schilddrüse. Und dann sind die Hormone, sind ja wirklich nur 2, 3 Werte, die kann man dann dazu machen, auch wenn man sie vielleicht selber zahlen muss. Aber dann hat man einmal so eine Ausgangsbasis. Also ich bin schon Freundin von mal gucken, was da drin ist, los ist im Körper und nicht einfach loslegen und irgendwas machen. Ne, das widerspricht so ein bisschen meiner therapeutischen Einstellung. Also ich möchte schon immer auch so ein bisschen steuern können und beobachten können, was da passiert. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagtest, dass dieser Hormonstatus, das ist gar nicht so einfach daran zu kommen, weil man eben einfach klassischerweise in der Perimenopause nicht unbedingt einen Hormonstatus macht. Ne? Aber da sind wir sicherlich auch so ein bisschen in dem Thema, was bezahlen die Kassen, was bezahlt das System? Ne? Und so sind die Leitlinien natürlich auch gesteuert. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Also ne, man darf halt als Frau nicht überrascht sein, wenn man ja zum Arzt geht und sagt, oh, ich habe jetzt viel gelesen, viele Podcasts gehört zum Thema, würde jetzt gerne mal wissen, ob es das ist. Können wir mal einen Hormonstatus machen? Und wenn der die Fachkraft dann sagt, ach nö, erzählen Sie mal, haben Sie Symptome? Ja, dann wird's das sein oder wird's das nicht sein. Also es wird sehr viel symptomatisch gesteuert in dieser Lebensphase. Ne?
Ja, aber das finde ich dir nochmal ganz wichtig, nochmal zu betonen, was du gerade gesagt hast. Messen, machen, messen. Das macht absolut Sinn. Vielleicht ist das so ein Physio-Gedanke. Da ist ja auch unabhängig von Frauengesundheit messen wir ja und machen dann was und messen dann wieder. Aber ja, das macht Sinn. Und wir gehen jetzt als nächstes eben aufs Thema drauf ein, was kann man denn machen? Und lass uns da doch gleich mal, weil das für mich auch so ein Riesending ist, mit dem Thema Ernährung und Nahrungsergänzung anfangen. Weil gerade eben Supplements, du wirst ja überschüttet mit Werbung für irgendwelche Nahrungsergänzungssachen, dann sind das einzelne Wirkstoffe, in Anführungszeichen, oder es sind Kombipräparate, wo du gefühlt 30 Sachen in einem Produkt hast. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also grundsätzlich, ich arbeite viel mit Nährstoffauffüllen sozusagen, Nährstofftherapie. Und ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, einfach weil ich viele, also da wirklich viele Blutbilder sehe, viele Mikronährstoffprofile und sowas. Und die meisten Frauen, wir reden jetzt ja über Frauen, ne, die dann in der Regel auch schwanger waren, haben stressige Lebensphasen hinter sich, sind einfach sehr leer gefegt. Ne? Also die Batterien sind sehr leer im Bereich der Nährstoffe, wenn ich mir Blutbilder angucke. Und ich erlebe das, also das war das Erste, was ich auch gemacht habe. Also ich bin jetzt nicht gleich in den Hormonersatz. Ich habe erstmal angefangen, Nährstoffe aufzufüllen bei mir und habe das wirklich als Gamechanger empfunden. Und so erlebe ich das auch bei Frauen in der Praxis. Also es macht total Sinn, mal so ein bisschen gewisse Nährstoffe aufzufüllen, wenn man Mängel sieht in den Bildern. Weil allein dadurch geht es vielen Frauen schon besser. Ne? Ist die mentale Stabilität besser. Auch wenn es natürlich an dem Thema Perimenopause, Hormonumstellung gar nicht viel ändert. Aber wir brauchen ein gutes Nährstoffprofil, damit die Hormondrüsen, das ist ja wie so ein Zahnrad, so erkläre ich das den Frauen immer, ne? Viele Drüsen, die so wie Zahnrädchen ineinander laufen müssen. Und diese Zahnräder brauchen einfach Mikronährstoffe als Kofaktoren, so nennen wir das, ne? Damit sie gut rund laufen können. Und gerade wenn dann so ein Zahnrad anfängt zu schwächeln, wie die Eierstöcke, dann macht es total Sinn, eben gerade auf der Ebene auch zu unterstützen, ne, damit das kompensiert werden kann, auch wenn wir den Grundprozess damit nicht aufhalten können. Also Nährstofftherapie, super wichtiger Baustein, wie ich finde. Und das ist eben auch was Richtung Selbstwirksamkeit geht. Ne? Das kannst du selber machen. Also da brauchst du jetzt niemanden, der dir irgendwas verordnet, verschreibt. Du brauchst natürlich einmal irgendwie Blutwerte, die kannst du dir aber selber besorgen. Und dann kannst du selber mit jemandem, der dich berät, anfangen, da aufzufüllen und zu unterstützen und zu gucken, ob du über diese Ebene dir vielleicht schon Linderung verschaffen kannst, ne, ganz allgemein gesagt. Und dann muss man eben wirklich aufpassen, das ist ja das gerade, was du andeutest, wo kauft man das? Wir haben ein riesen Problem mit Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland, die werden ganz schlecht geprüft. Da sind häufig nicht die Inhaltsstoffe drauf, die hinten drauf stehen. Das klingt jetzt absurd, aber genau so ist es, ne? Das dürfen die Hersteller auch so machen, weil es eben kein Medikament ist, ja, es sind halt Nahrungsergänzungsmittel, die gesunde Menschen unterstützen sollen in einer Lebensphase. Es ist keine Therapie. Ja, das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir Mängel auffüllen wollen, dann ist man häufig im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt bei Social Media beworben werden und gerade diese Multis, die du auch ansprachst, ne, wo dann 20.000 Sachen in einer Kapsel drin sind, da bist du häufig nicht gut beraten, sowas zu kaufen. Das kann ich, glaube ich, ganz allgemein sagen. Man schadet sich damit nicht unbedingt, ja, aber du wirst Mängel nicht auffüllen können. Ne, das ist was, um sich grundsätzlich zu unterstützen, aber nichts, um therapeutische Mängel aufzufüllen. Na, da brauchst du halt wirklich jemanden, der dich da so ein bisschen beraten kann, was für Einzelmittel du brauchst, um aufzufüllen. Da ist man bei den Multis nicht unbedingt gut bedient. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind, aber man muss halt auch wirklich auf die Hersteller gucken. Ne? Also es ist ein Riesenthema, gerade auch wieder sehr aktuell bei Social Media, ne? Dass da eben häufig ganz alte Chargen verkauft werden, die schon 3 Jahre alt sind. Die werden dann nicht überwacht, ob da irgendwelche Keimbildung, Pilzbildung drin ist in den Kapseln zum Beispiel. Und also es ist ein Riesenwust mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ne? Und wir arbeiten, also ich arbeite ja therapeutisch, ich arbeite mit Phytotherapie. Das heißt, ich arbeite häufig mit den gleichen Stoffen, die auch in so einer Multikapsel drin sind. Ja, in so einem Menosupport oder wie die alle heißen. Aber ich arbeite mit ganz anderen Dosierungen. Ne? Das heißt, wir wissen dann ungefähr, wie viel Dosierung brauchen wir von einer Pflanze, egal welche jetzt, um gewisse Werte wieder hochzujagen. Und da sind wir häufig in ganz anderen Dosierungen unterwegs, als auf so einer klassischen Multikapsel hinten draufstehen. Ja, also könnte ich jetzt 3 Stunden drüber erzählen. Ist ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Ja, ein ganz schwieriges und auch eben ein ganz großes.
Ja, echt ein Riesenthema, ne? Also deswegen erstmal ganz, ganz wichtig, grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn man jetzt als Frau hier zuhört und sagt, ich würde gerne irgendwas nehmen und mal gucken, ohne jetzt viel Geld auszugeben, weil das ist ja auch ein Thema, ne? Es ist ja alles Selbstzahler in der Regel, diese ganzen Werte, die wir da bestimmen können, Blutwerte, Speichelwerte und so, weil die Kassen das eben nicht übernehmen in der Regel. Dann kannst du auf jeden Fall gucken, ob ihr eine Apotheke habt, die so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel auch mit anbietet. Ja, also bei Apothekenprodukten, die in der Apotheke verkauft werden, kannst du viel eher davon ausgehen, dass die Sachen, die hinten draufstehen, auch wirklich drin sind. Ne? Die Apothekenfachkräfte können dich da auch in der Regel ganz gut beraten. Und dann würde ich, wenn, mit einem Apothekenprodukt starten, wenn du jetzt sagst, du möchtest selber irgendwas nehmen. Ne? Und es kann auch sein, dass die Sachen, die bei Social Media beworben sind, vielleicht ganz gut sind. Das kann ich jetzt wirklich gar nicht sagen, dass das immer nur Mist ist. Aber da ist eben auch sehr viel Marketing-Werbebudget dahinter und es sind häufig eben nicht die Produkte, die in den Fachzeitungen immer ganz oben stehen, wenn es um Wirksamkeit geht und um Qualität geht. Ne? Das kann ich, glaube ich, hier sagen, ja.
Ja, absolut. Und das Thema Ernährung, wäre es sinnvoll, wenn man in der Phase die Ernährung umstellt? Auch gerade da wird ja sehr Protein zum Beispiel gehypt. Was sagst du dazu?
Ja, also da gibt's ein paar Sachen, die wir wissen, die wirklich Sinn machen. Das erste ist das, was du gerade sagtest, Proteine hochfahren, weil wir einfach in einer Proteinmangelphase unterwegs sind. Ne? Wir verlieren ganz viel Protein, weil wir eben auch Muskulatur verlieren. Das ist ja auch ein großes Thema, wenn man nicht aktiv gegenarbeitet. Wir brauchen Protein, um da so ein bisschen diesen Alterungsprozessen, die halt einfach schon beginnen in den 30ern, etwas entgegenzuwirken. Protein hat noch weitere Vorteile. Das heißt, eine gute Proteinversorgung wirkt blutzuckerstabilisierend. Ne? Blutzucker ist ja auch ein Riesenthema in der Hormonumstellung. Viele Frauen werden ein bisschen insulinresistent. Das ist auch so ein Riesenthema. Also Blutzuckerschwankungen, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, ist was, womit wir viel zu tun haben in der Perimenopause. Ne? Da kann eine gute Proteinversorgung gegenwirken. Anti-entzündliche Ernährung ist auch etwas, was Sinn macht. Ne? Man muss jetzt nicht seine komplette Ernährung umstellen, aber es gibt halt so ein paar Lebensmittel, die anti-entzündlich wirken, die ein bisschen einzubauen in seinen normalen Alltag, in seine normale Ernährung, macht total Sinn, weil wir durch die Hormonumstellung sehr viel mit Entzündungsprozessen zu tun haben. Das hat was mit diesen Östrogenschwankungen und mit dem Östrogenmangel zu tun, der nachher bei allen Frauen dann ja kommt im Alter. Im Alter sind wir halt in einer Östrogenmangelsituation. Und wenn wir weniger Östrogen haben, haben wir allgemein gesagt mehr Entzündungen im Körper. Ne, deswegen macht es total Sinn, anti-entzündlich ein bisschen seine Ernährung anzupassen, umzustellen. Blutzucker regulierend sich zu ernähren. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema Protein. Darmunterstützung ist ein großes Thema. Ne? Wir haben ja unser Darmmikrobiom, da wissen wir mittlerweile auch, also die ganzen Hormone, die der Körper loswerden muss, werden ja zum Teil oder zum Großteil über den Darm ausgeschieden. Ne? Das heißt, den Darm und auch die Leber ist auch ein Organ, was bei dieser ganzen Hormonumstellung eine große Rolle spielt. Leberunterstützende Ernährung, darmunterstützende Ernährung. Ne? Also da gibt es so ein paar Sachen, an denen man sehr gut schrauben kann. Und auch das ist ja wieder ein Baustein. Ich bin ja immer Freund von Selbstwirksamkeit. Also ich habe viele Frauen, die in der Praxis, die sagen, so, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 300 Euro gespart, jetzt mach mal, welche Werte soll ich bestimmen, was soll ich nehmen, wo ich immer sage, naja, hast du denn schon mal versucht, selber? Also es ist eine Phase, wir müssen in die Selbstwirksamkeit kommen. Naja, und es ist wieder so eine Phase, wo viele so nach diesem Quickfix suchen, ne? Dass sie einfach sagen, hier, ich habe jetzt ein bisschen Geld, mach du mal, bestimm mal ein paar Werte, sag mir, was ich nehmen soll. Und sie selber nehmen nichts. Und spätestens, wenn man an die mentalen Geschichten denkt, Symptomatiken denkt, also wir kommen nicht dran vorbei, uns ein bisschen mit uns selber auseinanderzusetzen. Also es ist so eine Lebensphase, die einen auch echt so ein bisschen in den Arsch tritt, sich jetzt endlich mal mit sich selbst zu beschäftigen, sich um uns selbst zu kümmern. Was ich damit sagen möchte, ich bin immer Freund von diesen ganzen Sachen, die wir selber ein bisschen gestalten können. Und da gehört eben Ernährung dazu, Bewegung dazu, Stress ist ja auch ein Riesenbaustein in der Phase. Ja, also Stressregulation ist auch was, womit sich die meisten auseinandersetzen sollten. Und da merkt man eben auch ganz häufig, wenn man da ein bisschen rangeht, ne, dass es einem dann auch schon besser geht, ohne dass man teure Blutwerte, teure Speichelwerte, teure Supplements nehmen muss. Also wir können ganz, ganz viel selber machen, aber man muss halt auch ein bisschen bereit sein, ne? So ein bisschen Bereitschaft für Selbstwirksamkeit muss da sein, sonst funktioniert es nicht.
Genau. Wechseln wir doch zum Thema Bewegung. Es wird ja sehr gehypt, dass in der Phase der Perimenopause Krafttraining das einzig Wahre ist. Also es heißt immer nur Krafttraining und das ist ganz wichtig und Thema Osteoporose vorbeugen dadurch. Wie siehst du das? Und als zweite Frage, was macht der Beckenboden? Muss man den Beckenboden auch extra trainieren in dieser Phase?
Also grundsätzlich beim Beckenboden ist es ja so, wenn er nicht dysfunktional ist. Also ich bin ja nun Beckenbodentherapeutin, das heißt, ich habe in der Praxis viele Beckenböden, die eben nicht normal funktionieren. Ne? Aber ein physiologisch funktionierender Beckenboden integriert sich ja automatisch in alles, was wir machen. Ne? Ob das jetzt Singen ist, ob das Kraftsport ist, ob das Yoga ist, ob das Pilates ist. Das heißt, ein funktionaler Beckenboden integriert sich ja automatisch. Ne? Und dann kann man einfach ganz allgemein sagen, Bewegung ist schon wichtig in der Perimenopause, aber ist sie ja eigentlich immer in jeder Lebensphase. Und dann macht der Beckenboden mehr oder weniger auch mit. Ne? Wenn man jetzt einen beschädigten Beckenboden hat nach Geburten und so, ne, dann muss man vielleicht tatsächlich, also das sind ja die Frauen, die bei mir wieder in der Praxis auftauchen jetzt in den 40ern, ne, die einfach merken, so eine Zeit lang konnten sie es gut kompensieren. Die hatten schon mal Probleme nach den Kindern mit zum Beispiel so einer Belastungsinkontinenz. Und dann kommt es jetzt wieder. Ne? Und das sind schon häufig so Frauen, wo wir einfach merken, die müssen regelmäßig dranbleiben. Die müssen schon was gezielt auch tun für ihren Beckenboden, sonst meldet er sich wieder. Ne? So würde ich es jetzt vielleicht mal ganz back to basic formulieren. Aber so ein gut funktionierender Beckenboden, der muss jetzt nicht extra trainiert werden, nur weil die Perimenopause kommt. Ne? Das kann man, glaube ich, auch sagen. Genau. Und das Thema mit dem Kraftsport, es ist schon richtig. Ne? Also die Studienlage, die wir haben, wenn es um Thema Muskelaufbau geht, Krafttraining geht, ist ja eindeutig, dass die eben gewisse Prozesse, die sonst passieren in der Perimenopause, sprich Muskelabbau, Knochensubstanzverlust, ne, also diese Themen mit der Sarkopenie, mit der Osteopenie, Osteoporose, dass wir die eben schon ganz klar eindämmen können durch Kraftsport. Also da gibt's gar keine Diskussion. Ne? Die Frage ist halt immer, und das sind die Frauen, mit denen ich viel arbeite. Also ich bin nicht so in dieser Kraftsportbubble. Ne? Das heißt, ich habe wirklich mit Frauen zu tun, die sagen, ich habe es früher gerade mal geschafft, einmal die Woche Yoga zu machen. Und jetzt höre ich überall, ich muss jetzt ins Gym, ich muss an die Langhantel, ich muss Deep Squats machen und ich will gar nicht und ich habe auch gar keinen Bock, ich will da nicht hin, ich habe Angst vor Fitnessstudios, was mache ich jetzt? Ne? Und dann muss man eben auch wirklich sagen, vielleicht muss es das auch gar nicht sein. Ich fand da ganz schön, ich habe letztes Jahr ein Webinar von der Paulina gehört. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Paulina Balboa heißt sie, glaube ich, ne? Die schreibt ihre Doktorarbeit an der SPOHO in Köln, ne? Zum Thema Kraftsport in der Menopause, glaube ich, oder in der Perimenopause. Auf jeden Fall hat die genau das Thema für ihre Doktorarbeit. Und die hat das da so schön formuliert und hat gesagt, man muss ja auch wirklich gucken, mit wem arbeitet man. Und für eine Frau, die überhaupt nichts mit Kraftsport am Hut hat, kann eine Bodyweight-Übung, ja, ich sage jetzt mal ein Plank halten, kann für die wirklich Kraftsport sein, weil sie einfach von null kommt. Also wir müssen da auch so ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht alle verängstigen, weil wie gesagt, wir werden nicht alle Frauen ins Gym kriegen. Und wenn man das gut ausführt und über Wiederholungszahlen und über Komplexität der Übung arbeitet, dann kann man eine ganz normale Übung zu Hause im Wohnzimmer so gestalten, dass das für die erstmal Kraftsport ist und dass wir einen Reiz auf den Muskel setzen und auch auf den Knochen setzen, ohne dass da eine Langhantel und eine schwere Kettlebell im Spiel ist. Ne? Also so, das fand ich eigentlich ganz schön, dass sie das nochmal so klar gesagt hat, weil man ja gerade bei Social Media doch viel die Crossfitter sieht jetzt, ne? Und alle sind an der Langhantel und alle trainieren mit schweren Gewichten. Und das ist gerade für Frauen, die in der Erschöpfung sind, ne, die nicht gut schlafen. Also ich habe Frauen in der Betreuung, die würden gerne und zu denen gehöre ich auch, aber es ist gar nicht die Kapazität dafür da, zeitlich, finanziell und auch von der Energie her. Und dann finde ich, muss man da ein bisschen Druck rausnehmen und sagen, es ist total toll, wenn du jetzt erstmal das schaffst, zweimal die Woche zu Hause eine halbe Stunde Übung zu machen. Ja, ich schreibe dir einen Plan und du wirst merken, du hast Muskelkater, es wird ein Reiz da sein. Oder du machst zweimal die Woche Pilates und wenn es nur 20 Minuten sind. Und vielleicht hast du dann ja auch Bock, ne, wenn du merkst, dass dir das gut tut, mehr zu machen. Ne? Und vielleicht holst du dir selber dann ein bisschen Bänder, Therabänder, Widerstandsbänder oder auch mal eine Kettlebell für zu Hause. Aber du musst nicht ins Gym, ne? Weil das führt, glaube ich, dazu, dass viele dann, kapitulieren und gar nichts machen. Ne? Und ja, Bewegung grundsätzlich ist schon wichtig, ne? Auch fürs Mentale. Aber vielleicht müssen wir weg vom 100% Optimum und gucken, dass wir überhaupt Bewegung, und das kann ja dieser typische Need, sagt man, ne? Alltagsbewegung erhöhen. Ja, das ist ja zum Beispiel was, womit man ganz kleinschrittig arbeiten kann und sagen kann, ne, vielleicht schaffst du es nach dem Mittagessen erstmal jeden Tag 10 Minuten rauszugehen, frische Luft, Licht, ja, und mal den Kopf frei kriegen und gehst mal 2 Runden ums Haus. Und vielleicht ist das erstmal der erste Schritt in mehr Bewegung. Es muss nicht gleich die Langhantel sein, ne? So versuche ich das immer zu verkaufen. Ja.
Absolut. Ich denke auch, dass man da wirklich super individuell schauen muss und nach den Kapazitäten der Frauen schauen muss und ihnen die Angst nehmen muss. Und ich sage immer gerne, alles ist besser als nichts. Also jede kleinste Bewegung ist besser als gar nichts zu machen.
Und, genau. Und wenn
meistens, ja, genau. Und meistens kommt ja dann die Freude an der Bewegung, wenn man dran ist. Klar, der innere Schweinehund muss überwunden werden.
Das ist ja dieses Intrinsische, ne? Wenn man dann intrinsisch merkt, egal ob das jetzt die Nahrungsergänzung ist, ob das die Ernährung ist, du kriegst ja auch mehr Bock drauf, gesund zu essen und zu kochen, wenn du merkst, dass es dir gut tut. Wenn du merkst, dass es was an deiner Erschöpfung macht, an deinen Symptomen, an deinem PMS vielleicht. Und genauso ist es bei Bewegung ja auch. Erstmal einen Einstieg finden und wenn man dann merkt, ach ja, guck mal, mir geht's auch besser, seit ich das mache, ne, dann hat man vielleicht auch eine andere Motivation, dann noch mehr reinzugehen in das Thema. Aber wenn wir denen gleich allen die Kettlebell vor die Füße schmeißen, obwohl sie nicht wollen oder Angst davor haben oder was auch immer, dann verschrecken wir, glaube ich, viele. Ne? Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ja.
Das ist eher demotivierend, genau. Gut, dann würde ich gern als letztes großes Thema die Hormonersatztherapie ansprechen.
Ja.
Muss jede Frau Hormone nehmen?
Stimmt nicht. Das ist ja auch relativ neu, dass wir überhaupt wieder Zugang haben zu Hormonen. Ne? Also wir hatten ja jetzt 1-2 Generationen, die relativ wenig Zugang hatten zu Hormonen. Da gab es auch so ein paar Hormonskandale. Dazu muss ich sagen, das ist alles vom Tisch. Wir bekommen heute andere Hormone, wenn wir denn möchten. Ja, das Risikoprofil der Hormone, die heute gegeben werden als bioidenter Hormonersatz, ist nicht gleich null. Es gibt natürlich Risiken, aber die sind sehr gut handelbar und sehr gut steuerbar. Und wir wissen da ganz, ganz viel drüber. Nichtsdestotrotz gibt es ja viele Frauen, die Angst haben vor Hormonen oder die Hormone auch nicht vertragen. Ne? Also ich zum Beispiel gehöre zu den Frauen, ich bin ja im Hormonersatz, ich nehme alles, was gerade möglich ist und ich vertrage die sehr gut und ich bin da auch sehr dankbar für. Aber ich erlebe viele Frauen in der Praxis, die sehr enttäuscht sind, weil sie gerne Hormone nehmen möchten und der Körper nimmt es einfach nicht gut an. Ne? Das heißt, es ist nicht so, dass es für jede Frau was ist, so würde ich es vielleicht mal sagen. Ich denke schon, dass wir so ein bisschen in die Richtung gehen, dass es immer mehr Hormonersatz gibt, weil es einfach auch so ein Trend ist gerade. Und ich finde es auch richtig, eben gerade gar nicht für das Thema Perimenopause. Also es geht jetzt gar nicht nur darum, dieses Hormonchaos ein bisschen zu bändigen im Hormonersatz, sondern es geht eben auch um die langfristigen präventiven Aspekte. Und da wissen wir eben immer mehr drüber, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt in den 40ern einsteigt in den Hormonersatz, dass du wahrscheinlich dein Osteoporose-Risiko sehr stark runterfahren kannst, dass du dein Gefäßrisiko, also alles, was mit Herzinfarkt, Embolien, Thrombosen und sowas zu tun hat, dass du das auch sehr stark positiv beeinflussen kannst im Alter. Atherosklerose im Gehirn, demenzielle Entwicklung, ne, dieses, ich sage jetzt mal ganz bagatell, tüdelig werden im Alter, vergesslich werden im Alter, Konzentration leidet und so. Ne, also da wissen wir ganz, ganz viel mittlerweile drüber, dass wir wahrscheinlich, wenn wir rechtzeitig in den Hormonersatz gehen, auch diese ganzen Sachen positiv beeinflussen können. Deswegen bin ich schon Freundin vom Hormonersatz, aber ich vertrage sie eben auch gut. Ja, aber natürlich fühlt man sich gerade als Frau, wenn man noch nicht im Hormonersatz ist, auch sehr stark unter Druck gesetzt, gerade bei Social Media, weil ja gefühlt alle gerade Hormone nehmen. Und das ist mit Sicherheit nicht so, dass man das muss. Also ich bin ja zum Beispiel, ich darf therapeutisch gar keine Hormone verordnen. Ne? Ich nehme sie selber und ich berate zum Thema Hormone, aber die sind auch zu Recht in Deutschland zumindest verordnungspflichtig. Das heißt, du kannst nicht einfach loslaufen und dir die kaufen. Und das finde ich auch vollkommen richtig, so, dass das auch ärztlich überwacht wird. Ja, und deswegen, ich arbeite in der Praxis hauptsächlich phytotherapeutisch. Das heißt, ich versuche symptomatisch mit Pflanzen, ne, haben ja wahrscheinlich alle schon mal gehört, diesen Begriff Phytoöstrogen und sowas zu arbeiten, damit es den Frauen besser geht. Und deswegen kann ich aus der Praxis sagen, dass bei ganz, ganz vielen Frauen das ja einfach auch schon einen Rieseneffekt hat. Ja, dass es denen dann einfach schon besser geht in der Perimenopause oder eben mit den Nährstoffen, über die wir schon gesprochen haben, oder Ernährung, Stress. Also wir können ganz, ganz viel machen, damit es uns besser geht. Wir müssen nicht alle Hormone nehmen. Aber, jetzt kommt das große Aber, den Hormonmangel aufhalten kannst du nur mit Hormonersatz. Das schafft keine Pflanze, das schafft kein Phyto, das schafft keine Nährstofftherapie. Das kannst du eben wirklich nur, indem du Hormone wieder auffüllst. Ja, und das ist eben die große Diskussion. Also es gibt ja auch viele, die sagen, die Frage ist nicht, ob alle Frauen Hormone nehmen müssen, sondern ob man es sich als Frau leisten kann, die Hormone nicht zu ersetzen, nicht in den Hormonersatz zu gehen. Ne? Und das spielt so ein bisschen in die Richtung, das versuche ich meinen Frauen auch mitzugeben, dass man mal so ein bisschen sein Risikoprofil bestimmt. Also in den 40ern wirklich mal Familienanamnese betreibt. Ne? Wie viele Frauen haben denn Osteoporose in meiner Familie? Wie viele Herzinfarkte gibt es denn? Ja, also bringe ich ein genetisches Risikoprofil mit? Wie sehen meine Blutfettwerte aus? Ne? Da haben wir mittlerweile ja auch Marker, die man bestimmen kann, um zu gucken, wie ist mein Risiko im Alter, infarktgefährdet zu sein? Gehöre ich zu denen oder nicht? Und dann sollte man eben abwägen, ne, gehe ich in den Hormonersatz oder nicht. Aber nur wegen der perimenopausalen Beschwerden, muss, glaube ich, keine Frau Hormone nehmen. Also so würde ich sagen.
Ja. Sabrina, ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist ein Riesenthema und wir haben ja jetzt ganz viele einzelne Punkte einfach nur angerissen.
Ja, wir könnten 3 Stunden drüber sprechen, wenn nicht.
Ja.
Ah ja.
Ja, 3 Tage, 3 Wochen.
Ja.
Was ich jetzt so mitnehme, ist eben, die Perimenopause ist kein plötzlicher Bruch, das ist ein Prozess. Und je früher wir ihn verstehen, desto besser können wir ihn gestalten und damit umgehen. Wenn ich jetzt so 3 klare Takeaways mitgeben möchte, würde ich sagen, die Symptome wirklich früh ernst nehmen und nicht zu fest ignorieren, auch jetzt nicht katastrophisieren, aber einfach wahrnehmen, ernst nehmen. Dann als zweites, dass der Lebensstil grundsätzlich einen enormen Hebel hat, also wirklich da große Auswirkungen drauf haben kann und dass es einfach individuell ist. Es gibt keine Standardlösung. Jede Frau muss für sich selber schauen. Wenn ich mich jetzt weiter informieren möchte, wenn ich da in die Tiefe gehen möchte, wo kann ich das? Wo kriege ich Informationen? Wer kann mir da helfen?
Es gibt mittlerweile ein paar sehr schöne Bücher auf dem Markt, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob ihr hier so Shownotes oder sowas drunter macht, kann ich dir sonst auch noch mal ein paar Buchempfehlungen schicken, gerne. Ne? Also es gibt echt ein paar schöne Bücher, wo man sich als Frau mal einlesen kann, wenn es jetzt so langsam losgeht, ne? Dass man mal so ungefähr weiß, was passiert in meinem Körper, was habe ich für Optionen, was gibt es eigentlich alles, ne? Dass man das für sich selber mal so ein bisschen reflektieren kann, das Ganze, und dann überlegen kann, in welche Richtung will ich gehen, will ich überhaupt was machen, ne? Oder beobachte ich das weiter? Dann gibt es natürlich spezialisierte Ärzte, Ärztinnen für das Thema. Na, das finde ich halt nochmal wichtig. Also man kann nicht davon ausgehen oder ihr könnt nicht davon ausgehen, dass euer betreuender Gynäkologe, Gynäkologin, dass die sich damit so super auskennen. Ne? Die lernen im Studium überhaupt nichts über die Wechseljahre. Ja, das muss man einfach wissen. Die Hautärzte auch gar nicht. Das heißt, die sind da nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner. Aber es gibt natürlich auch da wieder welche, so wie ich, die sich ärztlich spezialisieren auf das Thema. Ne? Ist halt dann meistens auch wieder eine Selbstzahlerleistung, weil das meistens Privatpraxen sind, muss man einfach so sagen. Aber die Person gibt es. Ne? Und dann gibt es ja mittlerweile Programme. Also ich habe zum Beispiel selber hier meinen Periwise entwickelt. Ne? Das ist so ein online begleitetes Programm, wo man sich als Frau halt reinhören kann, reingucken kann über Videomaterial in dieses gesamte Thema. Und wo wir eine Live-Gruppe haben, ein-, zweimal im Monat, wo wir uns online live treffen, wo wir Fragen besprechen können, wo ihr euch austauschen könnt. Ne, das ist so ein Jahresprogramm, was ich da anbiete, ne, wo man eben selber sich zu seinen Zeitfenstern so ein bisschen reinarbeiten kann in das Thema und wo wir dann Fragen, die aufkommen, und individuelle Themen dann in den Online-Lives besprechen. Genau. Ne, sowas
Ja,
gibt es mittlerweile.
das ist super wichtig, dass es das gibt. Und ich glaube auch, dass der Austausch mit anderen Betroffenen, klingt sehr negativ, aber einfach mit anderen Frauen super wertvoll sein kann.
Ja,
weil ja an, jede
also,
Frau
weil das
einen
ja auch
anderen
jede Frau
Blickwinkel
anders
hat.
erlebt, ne? Also es
Genau.
ist wirklich so, dass dieser Austausch eben auch wirklich sehr schön ist, um sich mal selber so ein bisschen zu spiegeln und zu gucken, ah, die erlebt das so und was hat der denn geholfen? Und dann, ne, können wir uns da so ein bisschen, wie sagt man, dieses Wissen, was aus der Gruppe kommt, ne, so ein bisschen gegenseitig empowern und uns gegenseitig Tipps geben. Und das ist halt gerade bei so einem Thema, wo wir eben keine klare Leitlinie haben, die sagt, das und das hilft und das hilft nicht. Das haben wir halt nicht. Ne, ist halt dieser Erfahrungsaustausch unter Frauen, die da gerade selber drinstecken in dieser Lebensphase, ist halt super wertvoll, ja.
Ja, genau. Also wir verlinken dein Programm Periwise sehr gern. Das ist, wie gesagt, super wertvoll. Sabrina hat außerdem noch einen Blogartikel für uns geschrieben. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Den findet ihr auf unserer Homepage rund8fit.ch. Und eben ganz wichtig, alle müssen, dürfen dadurch. Ihr seid nicht allein und man kann etwas tun. Ich denke, das ist eine
ja,
ganz
und
wichtige
es ist keine
Message.
Krankheit. Erlebe ich auch immer wieder, dass die Frauen denken, oh, habe ich das oder habe ich das nicht? Wo ich immer sage, ja, es ist, jede geht da durch. Ne? Jede Frau geht durch die Perimenopause. Es ist keine Krankheit. Es ist ein natürlicher Prozess. Und heute haben wir eben Gott sei Dank die Möglichkeiten, uns da ein bisschen unterstützen zu lassen oder uns selber zu unterstützen, so dass wir da nicht so durchleiden müssen wie die Generation vor uns. Ne? Aber es ist wirklich ein Prozess, den jede Frau durchlebt. Also es ist nichts, was man bekommt oder nicht bekommt. Es ist am Ende ist es eine physiologische, natürliche Phase, die zum Frauenleben dazugehört. Genau.
Genau. Und eine Chance, auch das Leben dann zu packen und eventuell zu verändern.
Absolut, absolut.
Super. Herzlichen Dank, Sabrina, dass du da warst. Wir hoffen,
sehr
wir
gerne.
Konnten euch ein wenig helfen mit den ganzen Infos und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Tschüss.
Tschüss.